Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch alle willkommen. Ich begrüße euch zur ersten Ausgabe des Systrix SEO Talk hier beim OMT. Ein Format, das wir ab jetzt einmal im Monat ausstrahlen wollen. Ein Format, das sich in der ersten Hälfte mit den aktuellen Entwicklungen der SEO-Branche beschäftigt und in der zweiten Hälfte die aktuellen Fragen der Teilnehmer, also sprich eure Fragen, die ihr bei der Anmeldung eingereicht habt, beantworten soll. Ich nehme schon mal vorweg, alle werden wir nicht beantworten können. Es waren viel zu viele. Aber nicht ich beantworte die Fragen, sondern ihr seht schon ganz viele Gesichter hier, die ich mir mitgebracht habe. Ich habe mir Verstärkung dazu geholt, Menschen, die noch viel tiefer in dem Thema SEO drinstecken als ich, sodass das Format auch die nötige Kompetenz hat. Ich würde sagen, ich stelle euch erstmal die Panel-Teilnehmer vor. Ich fange an mit der Julia Weißbach. Julia ist seit vielen Jahren Head of SEO bei der Performance-Marketing-Agentur Syzygy. Und war auch schon auf vielen unserer Veranstaltungen, gerade letzte Woche Montag in Hamburg beim Clubtreffen als Speakerin an Bord. Als zweites den Johann von Hülsen, Founder und SEO bei den Wingmen aus Hamburg. Eine Person, deren Vorträge ich mir immer anschaue, wenn er im Line-up ist. Er steht für jahrelange Erfahrung. Ich glaube, ich kann Urgestein sagen. Inhaltlich saustarke Vorträge und eine klare Meinung. Als drittes begrüße ich die Vanessa Wurster, die seht ihr hier öfters bei uns, die nicht nur Geschäftsführerin der SEO-Agentur SEOcation ist, sondern auch Head of unserer Botschaftergruppe SEO, also eine Person, mit der ich sehr viel im Austausch bin, deren Kompetenz ich sehr schätze, die auch bei uns die Systrix Website-Klinik leitet und zudem aktuell zu jeder SEO-Konferenz als Speakerin eingeladen wird, gefühlt, was dementsprechend auch für die nötige Kompetenz spricht, um hier mitzusprechen. Mir fällt gerade auf, das ist ganz schön Hamburg-lastig bis jetzt, Johannes. Wir beide nicht. Last but not least, dementsprechend begrüße ich den Johannes Beuys, Gründer und CEO der Systrix GmbH, der das Format mit mir hier erdacht und aus dem Boden gestampft hat und auch unterstützt. Johannes ist neben seinem SEO-Know-how natürlich auch der Mann der Daten als Geschäftsführer des, ich kann ja nicht nur Deutschland sagen, europäischen Marktführers, das ist hoffentlich richtig. Für SEO-Tools kann er unsere Diskussion perfekt mit Daten validieren. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir direkt ein. Wir haben sehr viele Anmeldungen, was mich sehr, sehr freut. Und ich würde sagen, ach so, und mein Name ist Mario Jung übrigens, für die, die mich nicht kennen. Ich kriege bei den Clubtreffen immer gesagt, die Leute, die das erste Mal dabei sind, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Gründer und Organisator des OMTs und dementsprechend die Daseinsberechtigung, um hier das Ganze jetzt zu moderieren. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ladies first, liebe Julia, was ist für dich aktuell das Thema im SEO-Umfeld?
Das Thema im SEO-Umfeld ist für mich, oh, jetzt kommt was ganz anderes als alle erwarten. AI, hahaha. Okay, ja, ich musste es nennen. Ich bin auch die Erste. Die anderen müssen sich dann was anderes überlegen. Ja, weil ich glaube, das ist für uns alle klar, ne? Sowohl in den Bereichen, wie kann ich AI für uns nutzen, um produktiver, effizienter zu werden, ja, und auch, wie muss ich mich auf AI Search einstellen, ne? Jetzt, wo wir auch gesegnet sind durch die AI Overviews. Ja, aber auch ChatGPT, SearchGPT, Gemini, Perplexity, ne, all die Plattformen, mit denen wir jetzt leben müssen, ist das einfach das Thema.
Kann ich das abhaken für alle, dass es das Thema ist? Oder Johann, hast du irgendwas anderes, was dich momentan sehr beschäftigt?
Ich bin ja so ein antizyklischer Typ. Das heißt, wenn alle jetzt irgendwie AI-Overviews machen, dann finde ich total gut, mal ein bisschen auf technische Basics zu gucken, Content-Qualität, lauter solche Sachen, die alle anderen jetzt gerade im Hype ignorieren. Finde ich, ist gerade eine gute.
Johann hat ein bisschen technische Probleme. Ich gebe mal Vanessa weiter. Vanessa, was bei dir aktuell Thema Nummer eins?
Ich glaube, ich würde genauso eine Schnittstelle zwischen Julia und Johann wählen, wo ich sage, ja klar, wir müssen uns mit KI beschäftigen, mit AI Overviews. Ich meine, jetzt knapp 8 Wochen in Deutschland, das ist natürlich spannend. Wir sehen ja auch bei den ersten Projekten, dass das natürlich einen großen Einfluss auch hat und das ist auch etwas, womit man sich beschäftigen soll. Bin aber auch immer Fan davon, die Basics nicht zu vernachlässigen. Und ich finde, wir haben da manchmal so diese zwei Teile. Wir sprechen gerade auch viel bei Konferenzen oder wenn man sich so austauscht. Wir sind halt nun mal in dieser Bubble. Wir reden über KI und irgendwie nur noch über KI. Wenn ich aber überlege, was sind meine Hauptprojekte, die ich bei meinen Kunden betreue, würde ich sagen, das meiste sind wirklich die Basics, die wir glatt ziehen, weil da einfach noch ganz, ganz viel nicht stimmt. Und das wird ja später auch alles Basis dafür sein. Und das sind einfach Punkte, auf die wir achten sollten, die wir, wie Johann auch schon sagt, nicht vernachlässigen sollten und die im Endeffekt ja auch darauf einzahlen.
Johannes, was schlägt bei euch auf über den Support bei Kunden? Was ist momentan das Thema, was bei euch am meisten angefragt wird?
Naja, also ich sehe natürlich schon, dass quasi Basics immer noch nicht klappen oder dass Basics immer noch ein großes Thema sind. Das ist aber halt schon seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren so und wird sich, glaube ich, auch nicht groß ändern. Ich sehe aber schon, dass wir, glaube ich, jetzt erstmals in so einer Situation sind, wo Google sich ernsthaft Sorgen machen sollte, ob sie irgendwie bei über 90% Marktanteil bleiben. Also wir hatten ja irgendwie, gerade in der Vergangenheit, gibt es alle ein, zwei Jahre, gibt es irgendeinen großen Google-Killer und irgendwer sagt, so jetzt geht's Google irgendwie an die Marktanteile und dann kommt halt irgend so eine Quatsch-Suchmaschine aus Frankreich oder irgendwer aus den USA oder so, die einfach alles wie vor 10 Jahren machen und die halt irgendwie null erfolgreich sind. Wir haben, glaube ich, alle das Thema Voice Search mitbekommen, was irgendwie von verschiedenen Seiten auf Konferenzen gepusht wurde, wo es quasi sehr starke wirtschaftliche Interessen, glaube ich, dahinter gab, dass irgendwie Voice Search das nächste große Ding ist und was einfach überhaupt nicht passiert ist. So. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt an so einem, also dass das erste Mal seit irgendwie 20 Jahren an so einem Punkt sind, wo wirklich Nutzerverhalten sich gerade ändert. Also wo Leute anfangen, dass Websuche nicht mehr immer bei Google stattfinden muss, sondern dass quasi Informationsbeschaffung auch über andere Kanäle stattfinden kann. Und ich sehe halt schon, dass wir da gerade an so einem Scheideweg sind und das, glaube ich, ein super spannendes Thema ist.
Julia, du möchtest noch was ergänzen?
Ja, ich wollte nur noch sagen, ich glaube, es fließt halt alles ineinander, ne? Also Content-Qualität, was Johann gesagt hat, ne? Die Basics. Also ich werde auch in AI Search und den anderen Plattformen nicht punkten, wenn ich das nicht liefere. Ja, das heißt, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Gute, die Klappe für zwei Fliegen, die ich schlagen kann. Ja, dass ich damit natürlich für Google optimiere, aber auch für AI Overviews, aber auch für andere, ne? Natürlich muss ich andere Dinge auch berücksichtigen, aber das spielt da natürlich auch ganz stark mit rein.
Ich kann euch sagen, ich habe mir die Fragen der Teilnehmer vorher angeguckt und ein paar habe ich euch vorher auch schon geschickt, damit ihr euch ein bisschen vorbereiten könnt. Ich habe ganz viel unterschlagen, weil ganz viel Gleiches kam. Und gefühlt waren es 75, vielleicht sogar 80%, ich habe es heute in meinem LinkedIn-Post geschrieben, ging immer nur über dieses Thema. KI, KI, wie können wir uns dort besser platzieren? Was muss ich da machen? Kann ich dafür schon optimieren? Die Fragen werden wir nachher vielleicht auch mal so ein bisschen angreifen, insofern wir das auch schon können. Gell? Das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin auch nicht tief genug drin, ihr wahrscheinlich ein bisschen tiefer. Lasst uns mal mit dem, ich habe drei Themen mitgebracht und lasst uns mal bei dem Thema AI Overviews am Anfang bleiben. Johannes, ich würde dich direkt mal fragen, du hast einen tollen Post abgelassen auf LinkedIn, könnt ihr euch ja auch alle Zuhörer mal anschauen. Bitte im Nachgang, nicht jetzt. AI-Overviews werden immer häufiger angezeigt und du hast geschrieben, jetzt auch nicht nur eingeloggten und volljährigen Personen, wie es vorher war, sondern so wie in UK und anderen Ländern vorher, jetzt auch allen. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas in Sachen Daten, das du uns hier schon mitgeben kannst?
Ja, genau. Also Google hat ja vor, ich weiß nicht, 8 Wochen ungefähr angefangen, in Europa AI-Overviews auszuspielen. Halt erstmals nur für eingeloggte Nutzer. Und jetzt seit letztem Wochenende sehen wir das erste Mal, dass auch für nicht eingeloggte Nutzer, dass die erscheinen, noch relativ sporadisch und nicht irgendwie so richtig reproduzierbar, aber schon so, dass es jeden Tag ein bisschen mehr wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Entwicklung, dass Google eigentlich diesen Zeitraum relativ kurz gehalten hat von wir spielen das allen Eingeloggten aus, bis hin zu wir spielen es allen aus. Das war in den anderen Ländern ein deutlich längerer Zeitraum. Das heißt, Google ist sich, glaube ich, schon ziemlich sicher, dass das, was sie da machen, für sie auf jeden Fall das Richtige ist. So, ich glaube, wenn das einmal dann wirklich für alle ausgespielt ist, also wenn Google dann sagt, wir switchen das nicht mehr nur in so einem Testmodus, sondern spielen es wirklich für alle aus, dann gehe ich davon aus, dass wir irgendwie so bei 7 bis 10% aller Suchen ungefähr mit so einem AI-Overview landen. Je nachdem, wie du dein Keyword-Set oder wie du quasi Suche definierst, kann es vielleicht hoch bis irgendwie 12, 14% gehen, aber das hängt in der Tat dann relativ stark davon ab, auf was du guckst. Ich denke, sowas wie irgendwie 7 bis 10% ist ganz realistisch. Das heißt aber auch, ich glaube, Google hat, also so die letzten Zahlen, die ich umgesehen habe, haben so von gut 8 Milliarden täglicher Google-Suchen gesprochen. Also schon ganz ordentlich. Das heißt aber, dass wir rund 600 Millionen AI-Overview-Einblendungen jeden Tag haben, also, wenn das fertig ausgerollt ist. Das heißt schon massive Verbreitung von Googles AI quasi Gemini-Anwendung. Und also da sind wir noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall im dritten, vierten Quartal da langsam dann hinkommen werden.
Johann, ich hoffe, deine technischen Probleme, die kriegen wir in den Griff. Für mich, ich glaube dir, dass du ein antizyklischer Mensch bist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigst. Was für Auffälligkeiten gibt es dort für dich?
Das Erste, was mir auffällt, ist, dass es, glaube ich, im Impact, so wie Johannes auch gerade dargestellt hat, häufig überschätzt wird gerade. Also Google kann viele Sachen nicht ausspielen und nutzen, wo sie sich selber Navigation in Search, da machen sie sich die Customer Journey kaputt. Bei Sachen, wo Ads gerade drauf sind, haben sie kein Erlösmodell, das sie nutzen können. Das heißt, da können sie es nicht ausspielen, deswegen jetzt viele nicht ausspielbar ist. Und deswegen wird, glaube ich, das gerade in der Wirkung etwas überschätzt. Es gibt trotzdem ja spannende Möglichkeiten, das jetzt schon zu nutzen. Also da bin ich auch nicht blind, ne? Jetzt auch schon zu gucken, was mache ich denn eigentlich mit Sachen, mit neuem Content, den ich heute schreibe, und wie bereite ich mich darauf vor, dass das jetzt häufiger angezeigt wird? Da kann ich schon viel tun.
Vanessa, du hast vorhin davon geredet, dass ihr das in den Projekten auch schon spürt. Hast du Auffälligkeiten in Bezug auf Traffic-Entwicklung oder irgendwelche anderen Sachen, die dir in Kundenprojekten auffallen?
Tatsächlich ja, und eigentlich ganz spannend, weil was man ja auch gerade vor allem Anfang des Jahres viel von so Richtung USA und so gehört hat, war diese Zero-Click-Suchanfragen. Impressions bleiben konstant, Klicks gehen runter. Und tatsächlich bei ein, zwei Projekten unserer Kunden sehen wir das genauso, eigentlich auch mit dem Tag AI-Overviews nimmt stetig zu. Sehr viel informational Suchen, die darauf gehen, wo eben dieser Traffic auch eingebrochen ist. Wir haben aber Projekte, die sind sehr ähnlich, nur die Branche ist eine andere, da ist das nicht der Fall. Und deswegen ist es für uns gerade noch so ein bisschen eigentlich so spannend, wie entwickelt sich das jetzt nochmal weiter, weil wir eben sehen, okay, das ist eigentlich von der Aufmachung her, von allem genau das Gleiche. Es sind eben diese informationsorientierten Suchanfragen, das ist eigentlich passend, dass AI-Overviews da kommen, dass die Klicks eigentlich einbrechen müssen, da sind auch keine Ads mit drauf, was Johann zum Beispiel gerade auch gesagt hat, wo wir das aber noch gar nicht so stark sehen, wohingegen in anderen Branchen sehen wir genau das, was wir vor ein paar Monaten eben von der USA gesehen haben, von vielen Projekten, Klicks gehen runter, Impressions bleiben gleich. Und auch so dieser Punkt dann eben, okay, wie ordnen wir das jetzt ein? Ne? In welchen Stellenwert nimmt dann eben der Branding-Faktor? Was sind die Impressions wert? Und vor allem auch, was Johann eben meinte, naja, wir müssen das auf jeden Fall bedenken, wenn wir jetzt weiter Content aufbauen. Also es geht bei uns natürlich auch gerade stark in die Strategie mit rein, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich würde jetzt aufhören, irgendwie diesen Content zu produzieren, weil ich den Traffic nicht mehr bekomme. Weil ich glaube einfach, es ist trotzdem einfach extrem wichtig, wenn Google einen dann vielleicht auch in den AI-Overviews zum Beispiel mit ausspielt oder man generell einfach als Experte für ein bestimmtes Themengebiet gelten möchte, muss man vielleicht an manchen Stellen diesen Traffic-Einbruch in Kauf nehmen, um dann hinten raus für andere Themen oder beziehungsweise für andere Keywords im gleichen Themenfeld dann eben die Rankings auch bekommen zu können, um eben diesen gesamtheitlichen Expertenstatus zu haben. Deswegen ist bei uns gerade so dieses Thema Strategie, Reporting und eben ein großer Unterschied in den Branchen. Das sind so die ersten Erkenntnisse oder die ersten Themen, an denen wir gerade auch mitarbeiten.
Julia, das gebe ich direkt mal so an dich weiter, die Frage. Wie sieht es bei euren Kundenprojekten aus?
Was Vanessa sagt, nein, aber wir haben tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ja auch lange darüber geredet, oh, wenn das denn zu uns kommt, ne, nur dass ihr schon mal darauf vorbereitet seid, kann es auch zu Traffic-Einbrüchen kommen. So, jetzt ist trotzdem so ein Aufschrei passiert, ne, weil es passiert ist. So, also wir haben zum Teil wirklich auch starke Traffic-Einbrüche festgestellt und da muss man die Strategie drauf anpassen, ne, und auch die Art, sag ich mal, wie man SEO-Erfolg zukünftig definiert. Ne, weil es muss nicht zwingend heißen, dass auch Conversions drunter leiden. Ne, es muss nicht zwingend auf alles einen Effekt nehmen, wenn die Traffic-Zahlen runtergehen. Das heißt, das ist was. Das predigen wir auch schon eine Weile, aber wie immer muss man es halt im SEO dann auch umsetzen. Ne, das wird jetzt der Next Step sein. Wir haben aber andersrum zum Beispiel aus der Finanzbranche ein Unternehmen, Das hat einen starken Traffic-Zuwachs erfahren. Also es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Ist leider nicht der Common Case, aber auch das ist der Fall. Ne? Aber jetzt sich drauf einstellen, Strategie anpassen, besonders Content-Strategie, Offsite-Strategie anpassen, sind, glaube ich, die größten Hebel, um deine Online, sag ich mal, Prominenz aufzubauen.
Ja, du möchtest noch was ergänzen?
Ja, ich habe so ein bisschen die Tendenz, in den letzten Wochen in Deutschland, aber auch schon in den letzten Monaten bei internationalen Kunden gehabt, dass jeder Traffic-Verlust versucht wurde, mit AI-Overviews zu erklären. Und das, ich glaube, wir haben da gerade auch ein echtes Daten- und Kommunikationsproblem in der Branche, dass ganz, ganz viele Studien, Vanessa hat es eben schon gesagt, mit den Zero-Click-Searches, und jetzt gibt es Studien, immer für Publisher eine Studie, die sagt, Zero-Click-Searches gehen gerade irgendwie komplett durch die Decke und sind in Europa bei 60% und schuld sind die AI-Overviews. Naja, die waren vorher schon da. So, der Anstieg, der inkrementelle Anstieg an zusätzlichen Zero-Click-Searches, der ist halt überschaubar. Und da passiert gerade sehr viel Panikmache, die dann oft in so eine, ja, okay, daran sind jetzt AI-Overviews schuld, aber dass dieses möglicherweise ein saisonaler Verlust ist oder eine saisonale Veränderung in der Suchnachfrage oder dass ein Wettbewerber irgendwie angezogen hat oder du deine Technik gerade nicht im Griff hast oder sowas, wird als Erklärung gerade total oft ausgeblendet und ist wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit zu sagen, dass das nicht die einzig mögliche Ursache ist für einen Traffic-Verlust.
Das ist ein Thema, über das können wir wahrscheinlich stundenlang heute reden. Ich würde gerne, bevor wir zum nächsten Thema kommen, aber noch eine Sache mit euch besprechen. Johannes, auch mal an dich. Ich erinnere mich dran, du hast mir ein SEO-Update geschickt, was ich in Stuttgart vor der Konferenz vorgestellt habe, über die Entwicklung in UK. Und so, du hast eben, das fand ich ganz interessant, von Europa vor 8 Wochen, UK gehört, glaube ich, auch zu Europa, da gibt es schon ein bisschen länger, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich sehe ab und zu Treffer, wo AI-Overviews zu sehen sind und Feature-Snippets. Ich habe aber in Erinnerung, dass du mir eine Statistik rübergeschickt hast, dass die Feature-Snippets massiv abnehmen. Was glaubst du, wohin sich das noch entwickelt? A, was die Menge angeht, B, aber auch vielleicht, was genau diese beiden Formate angeht?
Genau, also was wir sehen, ist, dass Google oft erstmal beides testet. Also sie nehmen nicht sofort im gleichen Schritt die Featured Snippets weg, sondern packen einfach den AI Overview oben drüber und haben beides drauf und testen das dann eine gewisse Zeit. Und wenn sie sich halt sicher sind, dass die Informationen im AI Overview besser sind, dann fliegt das Featured Snippet raus. So, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz nachvollziehbares, logisches Vorgehen. Ich glaube, so ein Punkt, der oft gar nicht so richtig zur Sprache kommt bei dem Thema, ist, bislang quasi bei allen organischen Treffern und auch Featured Snippets und so weiter ist es ja schon so, dass Google quasi immer Ergebnisse in der Sprache des Suchenden ausspielen muss. Also wenn ich jetzt in Deutsch quasi Informationen zu irgendwie Gesundheitsthemen suche, dann kriege ich in der Regel irgendwas von deutschen Gesundheitsportalen ausgespielt, weil Google ja 1:1 das Snippet von den Seiten nimmt. Oder 1:1 das Featured Snippet quasi aus der Seite kopiert. So, und das ist halt was wir bei den AI-Overviews nicht mehr sehen. Da versteht Google ja quasi über das LLM, über diese Sprachfunktion die Inhalte und nimmt oft Inhalte aus anderen Sprachen. Aktuell ist es in der Regel, sind es halt englischsprachige Inhalte, die dann live übersetzt werden und quasi auf Deutsch in dem Featured Snippet ausgegeben werden. Die Quelle ist dann aber auf Englisch oder in einer anderen Sprache. Das heißt, ich glaube, bislang hatten wir in Deutschland ja schon den Modus, wir sind quasi Wettbewerber mit allen anderen deutschsprachigen Seiten oder allen anderen deutschsprachigen Quellen. Wenn Google wirklich künftig diese AI-Overviews noch stärker ausspielt und das für viele Suchanfragen quasi der oberste Treffer wird, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Wettbewerb, weil man auf einmal quasi mit allen Informationen der Welt konkurriert, egal welche Sprache sie haben. So, und das sehen wir, wenn wir uns quasi Quellen in Gemini angucken, ob jetzt AI-Overviews oder quasi im Gemini-Chatbot, ist erstmal relativ egal, die funktionieren gar nicht so unterschiedlich. Dann sehen wir halt schon, dass auf einmal ganz viele englischsprachige Informationen und englischsprachige Quellen dort genannt werden, wo bislang in Featured Snippets und in quasi anderen SERP-Features eher deutschsprachige Quellen genommen werden. Das heißt, ich würde schon davon ausgehen, dass deutschsprachige Seiten nicht nur allein durch die AI-Overviews an Klicks oder an Traffic verlieren, sondern auch durch den steigenden Wettbewerb an quasi anderen sehr hochwertigen Quellen.
Spannend. Ich würde gerne mal so ein bisschen bei diesem KI-Thema bleiben. Eine Frage, die sehr häufig reinkam, wie optimiere ich mich auch dafür? Das geht einher damit, dass ja ChatGPT, glaube ich, sogar eine eigene Suche gebracht hat. Also ich bin nicht, wie gesagt, nicht so tief drin wie ihr, aber ich stelle immer wieder fest, dass es viele sehr fraglich, sehr fragend sind, wenn es darum geht, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Johann, bei euch in der Agentur, ihr macht jetzt seit, ich kenne euch seit 10 Jahren, glaube ich, euch gibt es schon ein bisschen länger. Wie reagiert ihr auf diese Fragen? Jetzt sagst du mir Basics, okay, aber gibt es irgendetwas, wo ihr jetzt auch schon die Leute abholt, die vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, egal ob es richtig ist oder nicht, was ihr denen an die Hand gibt, damit sie dort vielleicht auch in diesen Gemini oder auch bei ChatGPT in der Search mehr angezeigt werden und dann vielleicht darüber auch zusätzlichen Traffic generieren können?
Ich glaube, das sind sehr verschiedene Sachen, ob man jetzt für AI-Overviews oder für ChatGPT arbeitet. Also bei ChatGPT musst du schon anfangen mit Server-Side-Rendering muss vorhanden sein, ansonsten verstehen diese Maschinen, also weder Perplexity noch ChatGPT, die einzigen, die JavaScript verstehen, sind Google, und wenn du deinen Content mit JavaScript lädst, ist halt blöd. Das haben wir schon immer gesagt, weil es auch für Google nicht unbedingt besser ist und weil es für Bing definitiv ein Hindernis ist. Aber jetzt tut es halt dann an der Stelle nochmal zusätzlich weh, wo es einfach um technische Fragestellungen geht. Die muss man sich nicht stellen, wenn es um AI-Overviews geht. Worum es in beiden Fällen und AI-Overviews beispielsweise weniger einen Fokus drauf haben werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, sind Zitierungen, Reviews von anderen und ähnliches, die setzen sich dann eher durch, wenn sie tatsächlich auch selber kuratiert werden als Bestandteil für den AI-Overview, aber nicht als Teil dieses LLM-Korpus. Das ist bei ChatGPT anders. Also bei ChatGPT ist dann viel wichtiger, was andere über dich sagen. Das Zweite, es gibt keinen Index. Das heißt, ChatGPT kennt nicht die Liste aller URLs, sondern du musst denen beibringen, dass sie den Content und das Wissen, das du vermittelst, irgendwie mitbringst und dann hinterher nochmal gucken, wie man damit reinkommt. Da gibt es schon Unterschiede. Was allen gemein ist, ist, du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, erwähnt und referenziert zu werden, wenn du unique Informationen hast, also Informationen, die, wo es anderswo keinen Beleg für gibt. Das heißt nicht, dass du dir Quatsch ausdenken sollst, sondern belegbare Fakten. Das kann auch eine Kombination von Fakten sein. Also wenn du, wir hatten jetzt neulich in der Firma ein bisschen gelacht über ein AI-Overview zum Thema Rotwein gesund. Da kann man natürlich schon sagen, okay, wir haben fragen verschiedene Experten und die beide Positionen dazu begründet irgendwie vertreten mit knackigen, zitierfähigen Statements, dann habe ich eine doppelt so hohe Chance, in dem AI-Overview zitiert zu werden, und es wird sicherlich auch der Erwähnung in ChatGPT nicht schaden. Kurze, klare, prägnante Sätze, also wirklich zitierfähig zu sein, Fakten eindeutig machen, so solche Dinge, die helfen definitiv all diesen AI.
Okay. Wir haben wieder ein bisschen technische Probleme bei Johann. Ich konnte den großen Teil verstehen und dementsprechend habe ich es auch laufen lassen. Ich würde gerne eine Umfrage starten. Wer von euch glaubt wirklich, dass Johann antizyklisch arbeitet und sich noch nicht da richtig mit beschäftigt hat? Ich nicht, um ehrlich zu sein, wenn ich die Worte höre. Julia, geht ihr schon hin ganz, also geht ihr auf Kunden schon zu und empfiehlt Ihnen, sich für ChatGPT und Co. auszurichten?
Ja, also wir würden sagen, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, Johannes oder Johann, also einer der Js auf jeden Fall schon vorher gesagt hat, ne, das sind so Sachen, die brauchen ja auch ihre Zeit und man sollte jetzt beginnen, ne, damit man dann zukünftig darauf ausgerichtet ist. Ne, das ist dieser ganze Bereich Offsite, der halt dadurch auch nochmal eine größere Bedeutung bekommt. Na, jetzt nicht nur Linkbuilding, auch Menschenaufbau, ja, in authoritative Website-Listings zu erscheinen, wenn man es mal so nennen will. Ja, hier auch die richtigen Portale rauszufinden. Das heißt, wieder mehr rein in Online-PR, mehr rein in Backlink-Kampagnen, ne, aber natürlich in gute und in guten Content, ne. Und das ganze Thema Content-Uniqueness, das ist ja für uns jetzt auch schon seit längerem unglaublich wichtig geworden, ne, mit der KI-Content-Flut. Kannst du dich sonst da nicht mehr rausheben aus der, ich nenne es mal liebevoll, Content Inzestsuppe, ja, weil jeder von jedem irgendwie klaut, und KI, die dann dasselbe ausspuckt. Das heißt, du brauchst diese Studien, Experten, eigenen Meinungen etc., ne, um da irgendwie zu erscheinen. Und das ganze Thema Brand, ne, das ist natürlich was, das kannst du halt auch nicht mal eben so aus dem Boden stampfen. Das ist was, da müssen wir jetzt die Unternehmen schon zu bringen, sich langsam auch so ein bisschen neu aufzustellen im Sinne von, du musst jetzt wirklich zusammenarbeiten mit verschiedensten Abteilungen. Ja, das muss alles ein bisschen aufgebrochen werden. SEO muss da eine leitendere Rolle übernehmen, ja, um die Bereiche auch zu steuern und richtig auszurichten. Ne, ob es jetzt PR ist, dass du sagst, hey, geh bitte auf diese Portale, auf diese Pressemagazine zu, ob das Influencer-Management ist, ja, dass du sagst, okay, bitte versuch mal mit denen zusammenzuarbeiten, ob das Review-Management ist, ja, Community-Management, spielt alles mit rein, weil, ne, wie gesagt, es das heißt nicht, dass du das nächste Apple werden musst, aber du musst halt eine gewisse Online-Prominenz aufbauen, um eine Relevanz zu haben in diesen ganzen AI-Search-Plattformen.
Vanessa, wie macht ihr das mit euren Kunden? Ich habe Syzygy so ein bisschen, also ihr habt ja mehrere Marketingkanäle, die ihr bespielt und SEOcation ist ja eine dedizierte SEO-Agentur und ja, SEO ist auch ein Branding-Kanal, aber wie bereitet ihr eure Kunden auf den nächsten Schritt vor?
Also ich bin hier auf jeden Fall ganz bei Julia. Natürlich, also wir als reine SEO-Agentur setzen dann bestimmte Maßnahmen nicht mehr um. Aber ich bin hier ganz ihrer Meinung, dass wir eben abteilungsübergreifend, wenn man jetzt in so einer Abteilungsdenkweise auch sein möchte, auf jeden Fall SEO weiter verbreiten möchte. Ne? Auch gerade zum Beispiel arbeiten wir mit einem Kunden auch im Bereich Social SEO zusammen, wo wir dann aber sagen, okay, wir als SEO-Agentur, wir setzen natürlich keine TikTok-Kampagne um, aber wir können dir wertvollen Input durch zum Beispiel auch Keyword-Recherchen in diesen Bereichen mitliefern, um eben die Brand weiter mit aufzubauen, um die Marke zu stärken, weil ich bin hier ganz bei Julia. Die Brand oder die Expertise zu einem Thema, die muss eben gegeben sein, dass man das, dass man dann eben später auch in den unterschiedlichsten Plattformen eben sichtbar ist und eben dafür auch relevant ist. Hinzu kommt aber meiner Meinung nach auch, dass das gerade was so Content-Gestaltung ist, nicht unbedingt super viel Neues ist, wenn es jetzt rein um Inhalte für eine Landingpage geht, weil ich würde auch davor sagen, auch vor AI-Overviews, auch vor ChatGPT sollten wir unsere Inhalte nutzerzentriert erstellen. Wir sollten darauf achten, dass die konsumierbar sind, dass sie in kurzen, prägnanten Sätzen irgendwie gut lesbar sind für Personen, die auf die Website kommen, die eben keine Fachexperten sind. Und tatsächlich bin ich relativ happy, dass jetzt ChatGPT und AI-Overviews und welche Plattform auch immer um die Ecke kommen, um das Ganze einfach nochmal bestärken, um da diese Relevanz nochmal zusätzlich mit aufzuzeigen, weil im Grunde genommen dafür genau erstellen wir den Content. Und für uns ist auch immer nochmal so ein großes Thema, wie wird der Inhalt dann eben erstellt. Ne? Also Julia, ich glaube, du hast eben so KI-Brei oder so das Ganze bezeichnet, super Bezeichnung. Ne? Natürlich kann man das machen, aber ja, dann geht man halt in der Masse unter und für manche Bereiche ist es auch vollkommen in Ordnung, ne? Komplett automatisiert, teilautomatisiert und so weiter zu arbeiten. Aber in den relevanten Feldern eben auch nochmal zu sagen, okay, es lohnt sich halt einfach auch noch irgendwie vielleicht auch einen redaktionellen Content zu erstellen, der vielleicht irgendwie ein bisschen aufwendiger ist. Aber damit hebe ich mich am Ende ab, weil es bringt mir nichts, wenn ich auf Knopfdruck irgendwie 300 Artikel für meine Seite erstelle, mit denen ich mich nicht abhebe. Damit mache ich mich nicht zum Experten. Damit habe ich halt Landingpages generiert. Und da eben den Mittelweg zu finden, was eben für welche Website sinnvoll ist und welchen Weg man eben auch mit den vorhandenen Ressourcen gehen kann.
Johannes, wenn ich schon einen Initiator eines SEO-Tools hier habe, wie müssen Tools wie Sistrix und Co. auf darauf reagieren? Was plant ihr da schon? Was geht jetzt vielleicht auch schon? In UK ist ja schon ein bisschen länger alles frei und ihr arbeitet ja nicht nur mit deutschen Daten. Auf was? Ich meine, 90% der Hörer hier werden wahrscheinlich Kunde von euch sein. Dementsprechend, wie kann man euch nutzen, um präsenter in Gemini, ChatGPT und Co. zu werden?
Ja, ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen so klassischen Grounding-Ansätzen, wie jetzt einen AI-Overview oder einem quasi ChatGPT-Search oder einem Perplexity und den eigentlichen LLMs dahinter. Also wenn du dir halt AI-Overviews anguckst, dann ist es ja so, dass Google da im Kern noch eine normale Websuche im Hintergrund macht, so wie wir es kennen, sich irgendwie die, weiß nicht, 10, 20, 50 besten URLs aussucht, was wahrscheinlich nach ein bisschen anderen Kriterien läuft, als in der Vergangenheit quasi organisch gelaufen ist. Wie gesagt, wahrscheinlich nehmen sie internationale Seiten mit rein. Wahrscheinlich haben sie gerade bei AI-Overviews höhere Qualitätsstandards, weil Google will auf keinen Fall falsche Informationen geben. Also ich glaube, Google ist immer bereit, quasi die drittbeste Info zu geben, will aber auf jeden Fall vermeiden, eine falsche Info zu geben. So, da hatten sie ja schon so ein bisschen Probleme mit, dass sie irgendwie für Pizzabelag irgendwie Kleber und so empfohlen haben und sich dann quasi die Suchchefin öffentlich entschuldigen musste und so. Das will die, glaube ich, nicht regelmäßig machen. Das heißt, Google hat da, glaube ich, auch was bei dem, was wir messen, gibt es quasi nur sehr wenige. Also quasi, es gibt ja insgesamt einen ziemlich großen Korpus an quasi Domains oder Hostnamen im Internet, die auch bei Google auftauchen. Dann gibt es ein relativ, dann sind da vielleicht irgendwie 10% davon, kommen vielleicht in den Featured Snippets vor und nur 1% davon kommen überhaupt in den AI-Overviews vor, weil Google quasi die Qualitätsstandards immer weiter hochschraubt und immer sagt, wir wollen auf keinen Fall irgendwas als Grundlage nehmen, was falsch sein könnte. Und deswegen hast du halt auch so häufig dann irgendwie ein Wikipedia drin oder irgendwelche staatlichen Stellen, weil Google einfach keine Fehler machen will. So, und bei diesen Grounding-Ansätzen, wie jetzt AI-Overviews, läuft es ja im Kern so, dass das LLM nur die Informationen aus dem Internet liest und für dich halt zusammenstellt. Quasi das, was bislang die Ausgabe waren halt 10 blaue Links. Da musste man selber so ein bisschen sich die Snippets angucken, musste verstehen, was passiert da, hat vielleicht mal ein bisschen durchgeklickt. Das macht jetzt halt das LLM für dich, das Lesen von diesen Webseiten und das Zusammenfassen. Und ich glaube, da tut sich gar nicht so super viel. Also wie gesagt, die Qualitätsstandards oder Mindestqualitätsstandards, die steigen. Um da halt überhaupt reinzukommen in diese Auswahl, musst du deutlich besser sein oder musst deutlich mehr Vertrauen von Google genießen. Aber wenn du dann einmal drin bist, dann wird Google dich quasi mit deinen Informationen auch in diese Antwort einarbeiten. Das kann natürlich gut sein, dass du quasi genannt wirst, also dass deine Marke Sichtbarkeit erhält, dass deine Marke aber keine Klicks mehr erhält, so oder keinen Link mehr erhält. Ich glaube, da werden wir alle mit leben müssen. Das ist aber ehrlicherweise auch keine komplett neue Entwicklung. Das wird jetzt durch AI wird das so ein bisschen beschleunigt und wird mehr passieren. Das ist aber natürlich eine Entwicklung, die haben wir jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren schon gesehen, dass Google mit immer neuen, sehr geschickt formatierten Suchfeatures quasi die Besucher bei sich behält und die Informationen oder die Frage möglichst schon in den SERPs beantwortet. Und da kommt es halt ganz gelegen, dass AI-Overviews so der nächste logische Schritt sind und das fortschreiben. Das heißt, auf der Seite sehe ich gar nicht so viel Neues aus quasi SEO-Sicht. Also du musst weiter gucken, dass du Google gefällst und auch, glaube ich, mit den Methoden Google gefallen, wie du Google bislang gefallen hast. Ich glaube, also wenn du sagst, du guckst jetzt nicht mehr auf quasi die Google-Websuche, sondern guckst auf den Gemini-Chatbot oder ChatGPT-Chatbots, also quasi die, ich würde mal sagen, rohen LLM-Daten und fragst halt Gemini-Chatbot oder ChatGPT, wie geht das und das? Dann passiert da im Hintergrund ja in der Regel keine Websuche mehr, sondern dieses LLM schaut halt in dem eigenen Verständnis vom Internet nach, was ist jetzt die beste Antwort. So, und ich glaube, da werden wir als Branche in den nächsten Jahren ganz viel Neues lernen. Da werden, glaube ich, die jetzt schon sich mit Knowledge Graph-Geschichten in der Vergangenheit beschäftigt haben, die quasi Entitäten verstanden haben, die quasi diese ganzen Verbindungen in den letzten Jahren schon geknüpft haben, die werden, glaube ich, so einen leichten Vorsprung haben und werden quasi ein gutes Stück schneller da sein, wo wir sein müssen. Aber für mich fühlt es sich gerade schon sehr an wie Google vor, ich weiß nicht, 15 bis 20 Jahren. Da hatten wir auch dann oft den Punkt, dass Google quasi einmal einen Index neu berechnet hat, der wurde dann auf die Rechenzentren ausgespielt und dann hat sich erstmal irgendwie monatelang nichts getan, weil einfach die Kapazitäten nicht da waren. Das ist eigentlich genau das, wie es aktuell bei den AIs passiert. Da wird quasi neues AI-Modell gerechnet, das wird dann hochgeladen und dann ist das erstmal der Stand, ohne dass sich irgendwas tut. Und dann kann man versuchen zu optimieren, hat das Ergebnis dann aber erst ein paar Wochen oder Monate später. Und ich glaube, da werden wir als Branche, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges dazulernen müssen. Aber ich bin da irgendwie so ganz, ganz optimistisch, dass das irgendwie eine spannende und aufregende Zeit wird.
Kann ich bei euch sehen, wenn ich einen Treffer auf einem Keyword habe in einem LLM? Geht das schon?
Wir zeigen aktuell an, dass wir zeigen quasi bei AI Overviews aktuell an, dass auf dem Keyword ein AI Overview da ist. Wir messen auch schon, wenn wir den Text quasi lesen, wer da drin ist, das haben wir aber noch keinen Filter drin. Und quasi auf der LLM, quasi Chatbot-Ebene, sind wir gerade dabei, quasi eine Art eigenen Index aufzubauen. Wenn ihr oben links bei Sistrix in die Tool-Auswahl geht, wo dann quasi Sistrix für Google, Sistrix für Amazon, dann ist ganz unten jetzt so eine Beta, Sistrix für Chatbots und AI. Da kann man sich anmelden und da sind wir jetzt schon dabei, quasi Daten zu sammeln und haben auch schon die ersten Leute reingelassen und lernen gerade selber ganz viel darüber, wie eigentlich Chatbots Sachen beantworten.
Sehr cool. Ich muss da ja mal einen Shootout an mich selbst machen, aber ich kann eigentlich nichts dafür. Habt ihr das mitbekommen bei der OMR-Keynote? Ich habe es gepostet auf LinkedIn. Irgendwas im Chatbot, KI, Ausspielung, waren wir auf Platz 1 vor der OMR, vor allen anderen und das wurde mit einem riesen Screen gezeigt. Ich habe es noch nicht geschafft, mir den Vortrag anzugucken, aber ich habe so viele WhatsApps bekommen, aber wir haben dafür ja nie was gemacht. Also es scheint, wir haben halt Content produziert, wie wir ihn immer produzieren. Aktuell leiden wir eher bei Google in der Sichtbarkeit. Deswegen wundert es mich umso mehr, dass wir dort so stark sind. Ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich werde es weiter beobachten und würde einfach sagen, dass wir an der Stelle würde ich gerne einen Cut machen. Und zwar, wir haben noch ein anderes Thema, was wir besprechen können. Das würde ich mir zum Ende aufheben. Ich würde jetzt erstmal, um die User auch zu bedienen, auf die User-Fragen eingehen. Ich habe so 3, 4 mitgebracht, weil das sind die Themen, die wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, wir können noch stundenlang darüber reden. Und das letzte Thema, was wir mitgebracht haben, wenn wir noch Zeit haben am Ende, da können wir auch noch die Stunde voll machen. Deswegen fange ich einfach mal an mit ein paar Fragen, die reingekommen sind. Auch hier, ich bitte euch zu entschuldigen, es sind so viele Sachen reingekommen. Wir können sie nicht alle besprechen. Wenn ihr irgendwo Probleme habt mit irgendeinem Thema, hier sind Leute dabei, die sich auch mal darüber freuen, wenn jemand anfragt, ob man denen helfen kann dabei. Wir versuchen aber jetzt schon etwas anzugehen. Ich würde mal anfangen. Johann, ich hoffe, dein Internet hält. Als erste Frage an dich, weil ich dich als technisch sehr versierten und sehr starken SEO wahrnehme, welche strukturierten Daten eignen sich am besten für Online-Shop-Kategorie-Seiten? Krasser Cut jetzt, oder?
Ich mag's. Immer muss er nicht so einseitig sein. Hängt ein bisschen davon ab, wie man es aufbauen will, aber es gibt so eine Listing-Item, Schema.org-Property, die man sehr gut nutzen kann. Das funktioniert sehr gut, um das zu listen. Wie viel man von den Produktdetails, also das funktioniert so, dass du sagst, hier kommt eine Liste mit Produkten, die hat folgende Eigenschaften und das hier sind die ganzen einzelnen Einträge in dieser Liste. Wie viel von den Details zu den einzelnen Produkten du dann auf der Seite machen möchtest und wie viel auf der Produktdetailseite, da wird es halt super kompliziert, weil das auch sehr abhängig davon ist, wie du nachher mit Variablen. Aber das würde ich, Collection List ist quasi die Property und die einfach nehmen. Das ist das Einfachste.
Also ich habe alles mitbekommen, ihr habt auch alles verstanden, oder? Also manchmal hat es ein bisschen gehakt. Johann wird auch beim zweiten Talk dabei sein. Johann, wir arbeiten dann am Internet, würde ich sagen. Aber heute, man hört es noch gut und dementsprechend lasse ich es auch laufen. Dann würde ich tatsächlich mit der zweiten Frage reingehen. Johannes, die stelle ich mal dir. Wie wichtig ist Linkbuilding heutzutage und wie setze ich das am besten auf?
Alter Linkbilder. Ja, ist schon ein paar Jahre her, ehrlicherweise. Und Building hört sich auch irgendwie nicht nach Kaufen an, aber also in der Tat. Also Google hat ja oder bestätigt immer wieder, dass Links weiter ein zentraler Ranking-Faktor sind. ich glaube, es ist halt nicht mehr so, also ich glaube, Google ist mittlerweile sehr, sehr gut da drin geworden, nicht mehr jeden Link zu zählen. Früher hat Google ist einfach hingegangen und hat das ganze Internet gecrawlt und hat jeden Link, den sie irgendwo finden konnten, als Stimme gewertet. Dann haben halt SEOs angefangen, Links irgendwie künstlich zu erzeugen oder zu kaufen oder irgendwie im Quelltext einfach zu setzen oder was es alles so an Methoden gab. Und dann musste Google sich halt ein bisschen umorientieren und sagen, wir zählen nicht mehr jeden Link, den wir finden, sondern zählen nur einen relativ kleinen Teil davon. Und ich glaube, die Schwelle, ab wann Google einen Link zählt, die ist halt immer höher geworden und ist immer schwieriger geworden, dass Google diesen Link überhaupt zählt. Aber ich glaube, an dem Grundverständnis, dass Links weiter als Stimme für die eigene Webseite gelten und quasi die Autorität der eigenen Webseite erhöhen, das ist weiter so. Und gab immer mal Diskussionen und Überlegungen, ob Google das eventuell abschafft oder ob Google da irgendwie grundlegende Änderungen macht. Gerade heute habe ich was gelesen, dass Google es bestätigt hat, dass es weiter so ist, also dass Links oder Autorität über quasi von Dritten erlangte Autorität, was in der Regel halt Links sind, weiter ein zentraler Ranking-Faktor sind. Und von daher, ich glaube, da muss man bei bleiben, führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, wie man es macht, das ist in der Tat sehr individuell. Ich glaube, ich würde halt auf keinen Fall, wenn dir irgendjemand eine große Excel-Tabelle schickt und sagt, guck mal hier, ich habe hier ganz tolle Links, die kannst du alle kaufen und die sind auf sehr autoritären Webseiten von Tageszeitungen irgendwie zu finden, so dann bitte auf keinen Fall kaufen. Ich glaube, alles, was irgendwie günstig ist, funktioniert halt nicht, weil es halt günstig ist. Also ich glaube, es muss halt eigentlich jede Firma muss einen sehr eigenen Weg finden. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, mach es so und so. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das, Vanessa, was man gerne hören will, ne? Aber das ist, glaube ich, leider so.
Vanessa, was sagt ihr Ihrem Kunden, der jetzt sagt, ich will Linkbuilding machen? Empfehlung ja, nein?
Wir bieten das gar nicht an als Agentur. Also wir machen keinen Linkaufbau. Also wir sagen immer, okay, das muss halt irgendwie mit dem Branding verheiratet sein. Wir tauschen uns dann gern, wenn es PR-Agenturen, Abteilungen, Branding-Agenturen, Abteilungen oder Social-Abteilungen, wer auch immer dafür zuständig ist, mit denen aus, gehen mit denen aus, gucken, was kann man darüber hinaus noch was machen, weil genauso wie Johannes schon sagt, es bringt mir nichts, wenn ich irgendwelche günstigen Links von irgendeiner Liste wegkaufe. Und ich sag auch, du hast dann halt in einer Linie was davon, wenn du sagst, du machst Linkaufbau rein für den Linkaufbau, dann hast du halt den Backlink, ja, der bringt dir SEO-seitig was, aber es ist ja eigentlich viel schöner, wenn du deine Links so gewinnst, dass du vielleicht über mehrere Wege was hast. Das heißt, du hast den Links, du hast vielleicht noch was für dein Branding gemacht oder für irgendeinen anderen Bereich und der Link ist vielleicht irgendwie der nette Bonus, dass wir da dann vielleicht eher nochmal in entweder Content-Marketing-Kampagnen mit rein, Digital-PR-Kampagnen, aber rein Linkaufbau betreiben wir selbst gar nicht.
Julia, wie ist das bei euch?
Ja, Linkaufbau hat natürlich auch immer so einen Nachgeschmack, ne? Offsite zu Blöckert. Nein, aber ich glaube, man muss das so ein bisschen runterbrechen. Ne? Wir nennen es liebevoll natürlichen Linkaufbau. Das ist schon wichtig, ne? Das ist schon was wir auch machen. Wir versuchen halt durch gute Inhalte geteilt zu werden, aber das ist nicht so, dass wir das jetzt liegen lassen und denken, Fingers crossed, hoffentlich teilt uns irgendwer, sondern wir gehen dann schon aktiv, aber auf bewusste Plattformen zu, ne? Von denen wir wissen, sie haben eine hohe Qualität, von denen wir wissen, sie haben eine hohe Autorität, von denen wir wissen, es passt zu unserer Usergruppe. Ja, das sind dann die, wo man sagen kann, hey, wir haben ja echt was Cooles entwickelt, wollt ihr das nicht mal irgendwo zeigen? Ne? Und gerade so in Zusammenarbeit mit Online-PR machen wir das, aber dann haben wir halt auch was zu berichten, ne? Oder was Cooles, Witziges, was wir wirklich teilen wollen, ne? Und nicht jetzt den nächsten Report über Verpackungsmaterial oder sowas.
Johann, wie läuft es bei euch in der Agentur?
Gut, danke der Nachfrage. Links machen wir trotzdem noch nicht, ist einfach nicht unser Geschäft. Wir sehen, dass die meisten Seiten, die Fragen wegen Linkbuilding, so viele Fehler auf der eigenen Seite haben, dass sie die Power der bestehenden internen oder der bestehenden Links gar nicht nutzen, weil sie von den Seiten, auf die verlinkt wird, nicht weiter verlinken, das intern nicht nutzen, die Informationshierarchie nicht stimmt, die Contentqualität nicht stimmt und so weiter. Also es prasselt was von außen ein, aber es wird intern verschwendet. Deswegen fokussieren wir uns in aller Regel darauf, dass wir an der Stelle arbeiten und da, wo wir merken, dass es wirklich fehlt, da müssen sich dann andere drum kümmern, weil das tatsächlich nicht unser Beritt ist und wir einfach sehen, dass sehr viele in der Vergangenheit sehr viel Geld verbrannt haben durch fehlgeleitete Link-Building-Investitionen in Geld, aber auch Zeit, die am Ende gar keinen merklichen Impact hatte, aber halt bequem war, weil es bequemer war, als mit den anderen Abteilungen zu verhandeln, welcher Link jetzt in der Hauptnavigation stehen darf und welcher nicht. Das tut halt weh. So, und den Schmerz muss man aber halt dann manchmal auch gehen. Und das ist dann Teil unserer Beratungsleistung, die wir uns von Content-Erstellung und Links halt so weit wie möglich weghalten.
Dritte Frage, die ich mitgebracht habe. Was ist, oder ich fange mal an, wen nehmen wir jetzt als erstes? Julia, welches ist aktuell die wichtigste Disziplin im SEO, wenn es nicht KI ist?
Jetzt kann ich nochmal auf die Frage von vorn antworten, nur ist KI jetzt raus. Dann nehme ich Content. Dann gehe ich nochmal mit Content. Ja, ich glaube, Content hat so den größten Hebel, ne? Ja, Basics und Technik braucht es als Grundlage, aber ohne Content kommen wir nicht weit und da zählt halt insbesondere qualitativ hochwertiger Content, Eat-Faktoren, Uniqueness, ja, Brandaufbau, das alles mit rein. Und da kannst du natürlich eine Menge bewegen, wenn du dort aktiv bist, aber halt Obacht, ja, nicht, das hatte Vanessa, glaube ich, vorhin gesagt, bitte keine KI-Content-Flut erzeugen, ja, und 300 Seiten erstellen und ich lasse mir das jetzt alles hier von ChatGPT oder wem auch immer runterbeten und hau das dann ungefiltert auf die Seite, ja, sondern guten Content mit einer Einmaligkeit, ja, produzieren und wirklich schauen, dass ich den User-Intent treffe.
Ich würde mir total schwer tun bei dieser Antwort. Weil ich irgendwie alles so
Was
alles
würdest auf du einem wählen? Sehen.
Ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich bin ja tatsächlich hier so der Einzige, der so richtig aus dem Linkbuilding kommt und wirklich shady Zeug früher gemacht hat. Und ich habe ja auch gefühlt 10 Jahre lang Linkbuilding-Seminare gegeben als Einziger in Deutschland. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass es das Wichtigste ist. Ich merke jetzt zum Beispiel, wir haben saustarke Inhalte, aber wir leiden brutal in der Thema Sichtbarkeit und merken es auch im Traffic. Aber ich glaube, dass das, was Johann gesagt hat zum Thema Linkbuilding, sehr gut passt bei uns. Wir müssen uns technisch besser in den Griff kriegen. Und da bringt mir das beste Linkbuilding nichts. Ich habe jetzt das Glück, dass wir beim OMT auch von alleine sehr viele Backlinks bekommen. Und ja, es ist auch sehr leicht für uns, neue zu generieren. Sehr, sehr leicht sogar themenrelevante zu generieren, wenn ich ein bisschen nachhelfe. Deswegen habe ich kein Linkbuilding-Problem und würde sagen, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass Linkbuilding geil ist, aber nicht das Wichtigste ist. Aber jetzt kommt es wieder, ich glaube, auf die Situation drauf an. Wo habe ich denn jetzt gerade meine Schwäche? Und dann würde ich beurteilen, was für mich gerade das Wichtigste ist. Wenn ich mich, keine Ahnung, eine Seite habe und das Know-how von jetzt hier euch mitbringe, technisch, und meine Technik steht auf, meine Seite steht auf, ich sage extra 99,9, weil 100, weiß ich nicht, ob ich das jemals gesehen habe, 99,9%, dann würde ich sagen, ja, jetzt ist Linkbuilding vielleicht für mich das Wichtigste, weil der Content geil ist, weil die Technik stimmt. Ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. So sehe ich es. Vielleicht seht ihr es anders. Bitte sagt nicht das, was ihr verkaufen wollt, sondern eure ehrliche Einschätzung. Vanessa, was würdest du sagen?
Ja, ich würde jetzt auch einfach mal, also KI ist ja eh schon ausgeklammert. Ich würde auch mal die Basics ausklammern. Also haben wir genügend drüber gesprochen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Sowohl Content als auch die Seite muss technisch korrekt sein. Und ich bin bei dir, Mario. Es kommt natürlich auf den Stand der Website an, ne? Wenn wir die Frage jetzt ganz allgemein betrachten wollen, dann kommt es aber nicht nur auf den Stand der Website an. Also wie gut bin ich schon in unterschiedlichen Disziplinen, sondern es kommt meiner Meinung nach auch auf den Website-Typ an. Wenn ich einen Online-Shop habe, dann sind für mich andere Dinge wichtig im SEO, als wenn ich Newsportal bin. Dann muss ich nicht anfangen, ein Product-Feed für Organic Shopping und die Product-Grids zu optimieren, weil ich habe keine Produkte, wenn es um News geht. Dann ist für mich vielleicht sowas wie Google Discover relevant. Wenn ich lokal unterwegs bin, kommt für mich Local SEO in Frage. Dann sollte ich mal gucken, dass mein My-Business-Profil optimiert ist. Wenn ich aber lokal nichts zu suchen habe, dann muss ich mich auch nicht unbedingt darauf so stark fokussieren, ne? Deswegen die wichtigsten Disziplinen im SEO sind natürlich die, die zu deiner Art von Website passen, meiner Meinung nach. Und darauf sollte man sich fokussieren. Und vor allem sollte man sich auch damit beschäftigen, was sind das denn für Parts? Also welche speziellen Was wird denn bei meiner Art von Seite in den SERPs angezeigt, ne? Wie zum Beispiel im Product Grid im E-Commerce? Oder gibt es vielleicht andere Features, die in den SERPs dargestellt werden, über die ich mir bisher vielleicht noch keine Gedanken gemacht habe, wo ich gegebenenfalls irgendetwas optimieren sollte? Und das sind dann aber auch die grundlegenden Sachen neben den Basics, also Content und technisches SEO, worauf ich mich fokussieren sollte.
Johannes, was würdest du antworten?
Also ich glaube, dass quasi das Verständnis der Suchnachfrage super wichtig ist. Also wir sehen relativ oft, dass quasi Firmen sagen, wir brauchen eine Webseite und wollen gefunden werden und fangen dann an, selber Texte zu schreiben und ihre Webseite zu optimieren und Linkbuilding zu machen und was weiß ich. Und am Ende bauen die da quasi viele Jahre an einem Projekt rum, was keiner sucht. Also wo einfach keiner Interesse dran hat, weil es nicht das ist, was die Leute bei Google eingeben. So, und dann mit ein bisschen Glück kriegt Google dieses Matching quasi hin und sagt, okay, das, was der Typ da in seinem quasi Fach-Nerdtum auf seiner Seite beschreibt, das ist das, was der Typ, der noch nicht weiß, was er eigentlich braucht, bei Google eingibt und kriegt das irgendwie so zusammengebracht. In den meisten Fällen klappt es aber nicht. So, und von daher ist, glaube ich, das Verständnis von dem, was Leute bei Google eingeben und was sie wirklich suchen, und wie kriegt man das auf das eigene Angebot gematcht und fängt eigentlich von da dann an, Inhalte zu schaffen. Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht das Wichtigste. Und ich glaube, da kann man sehr früh in so einem Optimierungsding ziemlich falsch abbiegen. Und dann ist relativ egal, was man hintenrum macht und wie gut man das macht und mit wie viel Zeit und Geld man da reinsteckt. Das bringt nichts mehr, weil du einfach auf der falschen Bahn unterwegs bist.
Johann, ich muss ein bisschen in die Zeitmaschine einsteigen. Ich erinnere mich, es ist bestimmt 8 Jahre her oder sowas, da haben wir eins unserer ersten Clubtreffen bei euch im Büro gemacht. Und in meinem Vorgespräch mit Stefan Vorwerk damals hat er mir erzählt, dass ihr euch mit irgendeinem Tool beschäftigt oder selbst kreiert habt zum Thema Keyword-Analysen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Deswegen möchte ich dir jetzt die vierte und letzte Frage aus dem Publikum stellen. Hast du oder ihr dann später Erfahrung mit Machine Learning für Keyword-Analysen? Ich denke hier vor allem an automatische und thematische Clusterung von großen Keyword-Sets. Ich kenne die Keyword-Groups also ich lese jetzt gerade vor, was die Person eingereicht hat. Ich kenne die Keyword-Groups in Systrix. Ich suche aber nach einer Lösung, um Keywords aus verschiedenen Quellen zu clustern und wenn möglich den Algorithmus flexibel anzupassen und zu verbessern. Habt ihr hier Erfahrung mit Google Colab oder könnt ihr andere Tools empfehlen? Vielleicht davon abseits würde ich ergänzen, oder wie würdest du vorgehen?
Ja, also wir haben tatsächlich mal versucht, so eine Firma aufzubauen und haben es wieder gelassen. trotzdem machen wir super viel Themenrecherchen und es gibt einige Anbieter da draußen, die das automatisieren wollen, das auf Basis der Suchanfrage, also der Worte alleine zu machen. Das ist, glaube ich, super, super fehleranfällig, wenn man das nicht selber händisch macht. Der Weg, der halbwegs Erfolg versprechen kann, ist sich halt die SERP anzugucken, zu gucken, was spielt Google da aus und das dann zu nutzen, um das zu tun. Meine Erfahrung mit großen Keyword-Sets ist, du gehst das Problem falsch an. Also ich weiß, viele, auch Kollegen aus dem Team sehen das irgendwie anders, aber wenn du ein Keyword-Set versuchst zu analysieren mit mehr als 100.000 Keywords, dann ist die Fragestellung vermutlich falsch, weil du suchst eigentlich nicht nach einem Keyword, sondern du suchst nach Themen, die du schreiben willst. Du suchst nach Landingpages, die du aufbauen möchtest und dann ist ein anderer Ansatz vielleicht viel zielführender, da qualitativ ranzugehen, anstatt zu sagen, hey Chef, ich weiß genau, welchen Content wir schreiben müssen, weil ich 17 Millionen Keywords analysiert habe. Und dann zu sagen, naja, weil 17 Millionen anstrengend ist, schmeiße ich alle mit einem Suchvolumen unter 0, 10, 50, 100 weg, die aber eigentlich alle eine Relevanz haben könnten, wenn ich sie denn mit reinnehmen könnte. Deswegen finde ich das super schwierig. An sich ist das ein technisch einfaches Problem. Keywords nehmen, in Google abfragen, gucken, wer rankt eigentlich wo, welche Features gibt es. Gibt es die Commercial-Integration, gibt es Bilder-Integration, was für Bilder werden da integriert? Und dann ein Clustering darüber laufen zu lassen. Das ist an sich nicht wahnsinnig schwierig, nur ist der Mehrwert total überschaubar. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, was das angeht, auch wenn wir sowas schon gebaut haben und auch schon gemacht haben und auch häufiger machen. Aber die wirklich sinnvolle Keyword-Strategie steckt in deinem Kopf.
Julia, wie macht ihr das? Wie würdest du vorgehen?
Ja, wir arbeiten tatsächlich mit Google Colab an verschiedensten Stellen, was so Keyword-Cluster angeht, die jetzt, sag ich mal, mehr als 1000 Keywords oder ähnliches erzeugen. Ne? Da wird es dann wild, wenn man das über KI versucht zu machen, ist zumindest unsere Erfahrung. Was wir mitgekriegt haben, was durchaus sinnvoll sein kann, ne? Ich bin bei Johann, jetzt wenn ich da 10 Millionen Keywords habe, dann wird es auch wild. Aber es gibt durchaus größere oder Enterprise-SEO, ne, wo ich verschiedenste größere Keyword-Sets habe, die ich vielleicht doch mal clustern will. Wir machen das dann meistens mit Embedding, ne, und versuchen dann über Embedding eben die Keyword-Cluster mit Python-Code herzustellen. Ne. Wir arbeiten da mit verschiedenen Cluster-Modellen, mit HPD-Scan oder ähnliches. Das ist auch nicht so kompliziert, besonders jetzt, wo man KI hat, ja, die einem auch helfen können beim Code. Und da kriegen wir halt relativ gute Ergebnisse zurzeit raus. Ne, das nutzen wir auch, um URLs zum Beispiel zu clustern, weil uns das hilft, schnell Duplicate Content zu identifizieren oder hier auch Lücken. Ja, also wo haben wir jetzt einfach keine Landing Pages für, ist für uns aber ein relevantes Thema. Oder auch einfach mal zu sehen, okay, wie kann ich denn meine Website überhaupt clustern? Ne, weil dieses Clustering in verschiedene Themenblöcke kann Sinn machen, ne? Gerade wenn ich sehen will, wo muss ich mich platzieren, was sind so meine stärksten Pferde sozusagen im Stall. Und das ist das, was wir zurzeit machen. Ne? Hört sich komplizierter an, als es ist. Kriegt man jetzt relativ schnell hin in Zusammenarbeit mit Screaming Frog, ChatGPT und Google Colab. Wir haben ziemlich gute Ergebnisse da, auch recht schnell dann.
Sehr cool. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein großes Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und da würde ich tatsächlich in erster Linie die Frage an Johannes stellen, weil ich weiß, dass er mir auch zu dem Thema schon mal ein Update geschickt hat für unsere Events. Johannes, das letzte Google-Update ist jetzt schon ein bisschen her, also März, glaube ich. Gibt es irgendwelche Anzeichen oder vielleicht auch Meldungen, dass demnächst wieder was kommen könnte? Und gib uns noch mal ein kurzes Wrap-up, was da passiert ist, weil ja doch einige das deutlich gespürt haben. Was seht ihr da von der Seite von? Ich weiß, dass du dich viel damit beschäftigt hast und ich glaube, es macht Sinn, um die letzten 2-3 Minuten zu füllen, einfach nur mal deine Meinung seitens Tool-Anbieter mit Daten abzuklopfen.
Also ich hoffe natürlich, dass das bald wieder was passiert, ehrlicherweise. Bringt immer so ein bisschen Spannung rein und ein bisschen Bewegung. Wir sehen es halt erst, wenn Google es ankündigt. Ne? Also mittlerweile ist Google ja quasi unter dem Druck der Wettbewerbsbehörden dazu übergegangen, dass sie es dann immer öffentlich ankündigen. Und dann sieht man irgendwie 2-3 Tage später, sieht man erste Veränderungen. Ist ja schon wieder relativ lange her, das stimmt. Insgesamt, finde ich, ist in diesem Jahr gar nicht so super viel passiert. Und auch die Updates, die es gab, die waren nicht so richtig durchschlagend. Also da hatten wir schon Jahre, wo Google wirklich die SERPs bei manchen Updates ziemlich durchgewirbelt hat und ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Da scheint Google gerade so ein bisschen von abgekommen zu sein. Und es gibt ja schon so die Theorie, dass Google gerade eher in so einer Art Selbstfindungsphase ist, wie sie eigentlich Seiten ranken wollen. Also die sind ja in der Vergangenheit, waren es ja quasi manuelle Google-Entwickler, die quasi eigene Ranking-Funktionen geschrieben haben und das alles so ein bisschen nach links und rechts geschoben haben und gesagt, das ist die perfekte Lösung. Ich glaube, Google hat schon erkannt, dass LLMs oder AI in vielen Bereichen die Zukunft ist und sie probieren halt gerade, sich zu überlegen, wie könnte das Ranking von Google mehr auf AI basieren oder quasi mehr AI-Funktionen nutzen und investieren, glaube ich, gerade da viel Zeit rein und in den Austausch der Ranking-Infrastruktur unten drunter. Und ich gehe schon davon aus, dass sie da irgendwann in absehbarer Zeit, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr, zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, wir haben jetzt ein besseres Modell und spielen das ein. Und dann wird, glaube ich, wieder ein relativ großes Update geben. Bis dahin sehe ich eher irgendwie kleinere Updates, dass Google vielleicht gar nicht so sehr irgendwie die Ranking-Algorithmen verschiebt, sondern dass Google einfach neue Daten einspielt und sagt, quasi die Datengrundlage zum Berechnen von Trust-Werten hat sich wieder aktualisiert oder so Geschichten oder dass Google quasi kleinere Justierungen vornimmt. wir haben das ja dann nach Corona relativ stark gesehen, dass dass quasi dadurch, dass das Suchvolumen in diesem Zeitraum einfach in manchen Bereichen komplett anders war und komplett andere Intention dahinter war, dass es ziemliche Verschiebungen in Suchergebnissen gab. Und dann, als es wieder quasi in Richtung normal ging, hatten wir wieder Verschiebungen in die andere Richtung. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder, haben wir quasi genug Abstand, dass wir wieder in so einem Normalmodus laufen. Und deswegen sehen wir, glaube ich, auch jetzt in der letzten Zeit gar nicht die riesengroßen Veränderungen.
Spannend. Ich habe euch gerade den Link reingepackt für den nächsten SEO-Talk, den wir geplant haben am 26.06. Also wer da wieder dabei sein möchte, findet hier den Link. Ihr findet es natürlich auch bei uns auf der Webseite. Ja, mir verbleibt erstmal unseren Referenten Danke zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit mir hier zu diskutieren. Ich fand, das war ein erster richtig geiler Aufschlag mit viel Insights zum Thema LLM und Co. An die Zuschauer, oh, da kommen die ersten Daumen hoch rein, es scheint euch gefallen zu haben. Ich würde euch tatsächlich bitten, unter info@omt.de mir gerne auch zu schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich will nicht nur auf die Schulter geklopft kriegen, sondern es ist für mich auch in Ordnung, wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge schickt. Es kamen Fragen rein, die konnten wir jetzt nicht mehr berücksichtigen. Ich habe sie alle rauskopiert und habe sie mir in ein Sheet gepackt, werde sie beim nächsten Mal mitnehmen, ob wir sie da dran nehmen können oder nicht. Das hängt ein bisschen von den Themen ab. Vielleicht gibt es ja keine neuen Themen bei Google oder keine neuen Entwicklungen bis nächsten Monat und dann können wir mehr Fragen beantworten. Ich werde auch alle Fragen aufheben, die dieses Mal reingekommen sind und nicht behandelt worden sind und wir können dann vielleicht nach und nach die Themen angehen. Den Link habe ich euch geschrieben, 26.06.2025. Als letztes, zum Abschluss der heutigen Runde, denkt dran, am 31.05., das ist jetzt Werbung für uns selbst, läuft der Early Bird aus für die Konferenz in Mainz. Das ist ein Samstag und ich weiß jetzt schon, was an dem Montag danach passieren wird, wie viele Mails wir hier bekommen, von wegen im Wochenende haben wir den D-Day verpasst und können wir nochmal die 100 Euro Rabatt kriegen, ja oder nein? Nein, das geht dann nicht. Dann bucht lieber am Freitag oder macht's einfach jetzt schon. Der Vorverkauf läuft sehr gut, Tickets sind aber noch genug da. Wir werden im Early Bird nicht ausverkauft werden. Ihr könnt euch auch bis zu dem Freitag Zeit lassen, aber danach ist es dann halt teurer. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und habe ich was vergessen? Danke habe ich schon gesagt. Ich sag's jetzt nochmal. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in der Vorbereitung. Für euch, es werden nicht immer dieselben Gäste da sein. Wir werden auch mal ein bisschen variieren. Von der Truppe hier ist Johann das nächste Mal dabei, plus zwei neue Gesichter. Und das wird immer mal wieder wechseln. Wir haben so einen Pool von 7, 8 SEO-Experten, die wir immer mal wieder reinholen und abwechselnd hier die Fragen beantworten. Ja, so dass ich das nicht mal... das ist genau richtig so gelaufen heute. Vielen, vielen Dank an euch. Und die Aufzeichnung findet ihr auf YouTube in 1-2 Tagen und die Tonspur geht am Montag in den Podcast unter omt.de/podcast. Aber ihr seid ja wahrscheinlich eh schon alle Abonnenten. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao.